wir als KlimaaktivistInnen oder bin Journalist, aber in dieser Frage eben auch ein Aktivist, weil ich das gerne möchte, dass wir das lösen, das Problem, sind auf der einen Seite und die schlimmsten Klimawandelleugner sind auf der anderen Seite. Dazwischen sind ganz viele andere Leute. Und wenn wir sozusagen immer nur von der einen Seite auf die andere Seite rüberballern oder schreien, dann schreien wir über die anderen hinweg.
Im Anschluss an unsere ersten beiden Folgen machen wir das Ding jetzt komplett und widmen uns der Wissenschaft. Wissenschaft und Klimakommunikation. Fragen hatten wir viele, aber eine schwebte uns besonders im Kopf herum. Der Klimawandel ist seit mehreren Jahrzehnten wissenschaftlich belegt und doch wird zu wenig gehandelt. Wieso? Das fragt ihr euch auch? Wir haben gemeinsam mit unserem heutigen Interviewgast Christopher Schrader versucht, Antworten darauf zu finden.
Ich finde, man kann schon hören, dass wir aus Norddeutschland kommen. Okay, ja, ich probiere das jetzt mal nochmal.
Moin und willkommen zu Um Kopf und Kragen, der Podcast, wo wir uns um Kopf und Kragen reden, damit du es nicht tun musst. Wir, das sind ja Niklas und ich, Lucille. Zwei Menschen auf der Suche nach Antworten zu einer sehr großen Aufgabe, Klimakommunikation.
Herr Schrader ist Wissenschaftsjournalist und Klimaaktivist. Auf Riff Reporter, einem Online-Journalismusportal, bei dem er aktiv mitwirkt, sagt er über sich selbst, mein wichtigstes Thema ist seit mehr als 20 Jahren der Klimawandel. Seine Expertise für diese Folge bringt er nicht nur deswegen mit, sondern auch als Autor des Buches Über Klima sprechen. Ein Handbuch zu einer wirksameren Klimakommunikation. Und das Beste daran ist, ihr bekommt das Ganze auch noch kostenlos und den Link dazu findet ihr in den Shownotes.
Hast du schon mal was vom IPCC-Bericht gehört? Das ist der wichtigste Bericht von WissenschaftlerInnen zum Thema Klimawandel weltweit. Und das schon seit 1990. Wie crazy, oder? Das sind jetzt einfach schon über 30 Jahre.
Ja, total. Und weißt du, was das Traurige ist? Es gibt immer noch Menschen, die mit dem Begriff überhaupt nichts anfangen können oder immer noch meinen, es würde keinen ausreichenden wissenschaftlichen Konsens zum Thema Klimawandel geben.
Wir freuen uns also heute, über Klimakommunikation in der Wissenschaft zu sprechen und euch am Ende ein paar praktische Tipps an die Hand zu geben. Viel Spaß bei unserer Episode, wo wir die Klimakrise verstehen.
Und hey, wir sitzen hier an der Uni Oldenburg bei schönstem Sommerwetter, die Sonne strahlt, alles ist fein. Aber hören wir mal rein, wie es Herrn Schrader geht und was er so meint.
Mir geht's gut, schönes Wetter, wobei man vielleicht sich abgewöhnen sollte, sonniges Wetter als schönes Wetter zu bezeichnen und eher Regenwetter als schönes Wetter bezeichnen müsste. Aber das ist eher so eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe.
Um eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe geht es auch im Film Don't Look Up. Hast du den schon gesehen?
Ja, der ist mega gut. Aber Spoiler Alert an alle, die ihn noch nicht gesehen haben. Es geht um einen Kometen, der auf die Erde zufliegt. Und dabei behandelt der Film viele Probleme der Klimakrise und unserer Gesellschaft. Und hierbei steht vor allem die Kommunikation der Wissenschaft im Fokus.
Uiuiui, wir greifen heute wirklich tief in die Smalltalk-Kiste und sprechen erst übers Wetter und jetzt über Filme.
Jo, stimmt. Es ist zwar nur ein Film, aber es steckt eben doch Wahrheit drin und die Problematik lässt sich einfach auf den Klimawandel beziehen. Wie? Das wird uns jetzt Herr Schrader erzählen.
Es ist natürlich eine Satire, es ist überzeichnet, aber diese anfängliche Naivität von NaturwissenschaftlerInnen, die sagen, wir haben hier Daten, wir haben hier Fakten, die sind wichtig, da muss doch jeder jetzt zuhören. Und wie die dann enttäuscht sind und immer verzweifelter werden, das ist natürlich in der Klimakrise ganz genauso. Die machen dann Versuche, rational zu erklären, was das ist und lassen sich darauf ein, irgendwelche Nachfragen von den Medien genau zu erklären, wo die Grenzen ihres Wissens sind und so weiter. Und dann werden sie dafür lächerlich gemacht. Und die Katie wird ja dann als irgendwie hysterisch gekennzeichnet in verschiedenen Memes. Das ist überspitzt, aber nicht unrealistisch. Was man auch merkt, ist, es ist am Anfang so eine platte Leugnung der Gefahr. Die weicht dann hinterher so einer Verzögerungsstrategie. Ach, guck mal, wir haben ja da Rohstoffe in dem Kometen, die wollen wir nutzen. Das sieht man auch, so eine Verzögerungsstrategie.
Wir können also festhalten, dass KlimaforscherInnen mit rationalen Fakten nicht ausreichend ernst genommen werden und Lösungen für die Problematiken deswegen herausgezögert wurden. Aber wie können WissenschaftsjournalistInnen hier helfen? Können sie das überhaupt und was ist eigentlich genau ihre Aufgabe?
Also WissenschaftsjournalistInnen sind erstmal JournalistInnen. Und das, was davor steht mit dem Bindestrich, das ist sozusagen das Fachgebiet. Und die Medien generell haben ja die Aufgabe, Informationen vernünftig einzuordnen und den Leuten im Publikum, Zuhörerinnen, Zuschauern, Lesern die Möglichkeit zu geben, mit diesen Informationen selbst aufgeklärte Entscheidungen zu treffen. Das ist erstmal so das Idealbild. Und das ist in der Wissenschaft, im Wissenschaftsjournalismus nicht anders. Da sind die Informationen vielleicht ein bisschen komplizierter. Sie kommen aus einem anderen Bereich als in der Politik oder in der Wirtschaft, aber sonst sind die Mechanismen die gleichen. Und es geht auch ums Einordnen. Also man muss schon mehr tun, als eine Presseerklärung abzutippen oder vielleicht zu übersetzen, wie das manchmal bei Wissenschaftsjournalisten genannt wird. Das ist schon noch mehr. Aber es liegt dem natürlich immer die Annahme zugrunde, dass das Publikum eine rationale Entscheidung treffen kann oder will. Und das ist in der Regel schwierig, wenn es um emotional aufgeladene Inhalte geht. Und da ist die Klimakrise ein hervorragendes Beispiel.
Herr Schrader spricht hier das erste Mal den wichtigen Punkt der Emotionalität an. Und damit landen wir direkt bei der Sozialpsychologie, wie bei unserer Medienfolge. Cool. Und das aber beim Thema Wissenschaft, die doch so rational und faktisch für die meisten von uns ist.
Ja, stimmt. Vielleicht liegt da aber auch das Problem. In Bezug auf die Klimakrise hat sich nämlich gezeigt, dass bisher der Fokus auf Fakten und Infos liegt. Und damit wird eben nur der Verstand angesprochen. Die Emotionsebene fehlt oder wird unwirksam eingesetzt.
Du hast recht. Emotionale Bilder wie die von Eisbären auf einer einsamen Eisscholle nutzen sich ab. Gefühle wie Schuld und Scham stellen sich ein und hey, das hatten wir ja nun schon öfter. Das ist nicht das Ziel von wirksamer Klimakommunikation.
Unsere Erfahrung, unsere Ideen davon, was ein gutes Leben ist, die hängen in vielen Fällen damit zusammen, dass wir irgendwie fossile Brennstoffe verbrennen, weil wir irgendwo hinfahren oder hinfliegen oder dass wir Fleisch essen und damit diese ganze Industrie immer aufrechterhalten oder dass wir irgendwas konsumieren. Also das ist sozusagen tief verwoben in diesen ganzen Fragen des Klimawandels, der Klimakrise. Und deswegen ist es schwierig, diese Informationen dem Publikum so nahe zu bringen, dass es dann wirklich eine gute Entscheidung treffen kann.
Das klingt für mich nach einem echten Drahtseilakt. Einerseits die Emotionen der LeserInnen anzusprechen, die Fakten dabei aber trotzdem richtig rüberzubringen. Immer das Gleiche, egal ob in Medien, Politik oder eben Wissenschaft.
Ja, definitiv. Und das ist keine leichte Aufgabe. Vor allem auch im digitalen Zeitalter, in dem sich viele Medien und Magazine durch Werbung und Clickbait finanzieren.
Also es ist ja tatsächlich so, dass die Medien das gerne einfach haben wollen. Es gibt ein berühmtes Zitat von einem frühen Klimaforscher, Stephen Snyder, der hat mal gesagt, Wissenschaftler, die mit den Medien was bewirken wollen, weil sie die ethische Pflicht empfinden, über die Gefahren des Klimawandels aufzuklären, die stünden vor so einem Dilemma. Die müssten entweder effektiv sein oder aufrichtig. Oder es käme ihnen so vor. Und er hofft aber, dass sie sich für beides entscheiden würden. Diesen letzten Satz haben dann viele Leute weggelassen und haben gesagt, da sieht man mal, dass die Wissenschaftler lügen müssen, damit sie uns bekehren können und solchen Unsinn. Das ist aber weder so gemeint gewesen, noch machen das die WissenschaftlerInnen. Und dieses Problem ist kein Problem der Wissenschaft, das ist ein Problem der Medien.
Um Klimakommunikation in den Medien geht es in unserer allerersten Podcast-Folge. Wenn ihr sie also noch nicht gehört habt, hört gerne rein. Aber bitte erst im Anschluss. Jetzt wollen wir nämlich noch mal genauer hören, was Herr Schrader über die Rolle von WissenschaftsjournalistInnen in der Klimakommunikation zu sagen hat.
Wir können dazu beitragen, dass alle die verschiedenen Facetten richtig erkennen und dass die Gesellschaft, zu der wir gehören, Wege findet, solchen Ausgleich zu schaffen oder manche Dinge einfach zu beenden, möglichst im Konsens, wenn nicht aber durch die demokratischen Mechanismen, die wir haben, um manchen Leuten auch was zu verbieten. Zum Beispiel unangeschnallt im Auto zu fahren, verbieten wir den Leuten ja auch.
Okay, so viel dazu. Also, in den meisten Fällen bestimmt das Verhalten die Einstellung und nicht andersherum. Wenn unser Lebensstil stark von dem abweicht, was als klimafreundlich gilt, neigen wir dazu, unsere Einstellung zum Klimaschutz zu ändern. Das bedeutet im Umkehrschluss, wenn zum Beispiel durch gesetzliche Vorgaben ein bestimmtes klimafreundliches Leben vorgegeben wird, kann meine Einstellung sich dem anpassen. Das hatten wir ja mit Nelly auch schon in unserer Politikfolge. Hört da gerne im Anschluss mal rein.
Aber anderes Thema. Ungewissheit. Ich weiß, dass ich nicht weiß, wusste schon Sokrates. Viele scheinen aber nicht über dieses Nichtwissen Bescheid zu wissen.
Wow, mit dem Satz hast du dich echt selbst übertroffen. Aber ja, um es auf den Punkt zu bringen, WissenschaftlerInnen werden häufig dafür kritisiert, dass sie nicht alles wissen, Aussagen nicht eindeutig oder ungenau sind. Und ich habe Herrn Schrader dazu mal nach seiner Meinung gefragt.
Ich sage lieber Ungewissheit, auch deswegen, weil es eine Frage des Wissens ist. Eigentlich ist nämlich, dass diese Angabe ist nämlich ein Qualitätsbeweis. Es ist kein Fehler, sondern es ist etwas Gutes. Die WissenschaftlerInnen geben sich selbst und uns darüber Auskunft, wie genau sie etwas wissen. Das kann manchmal sein, dass man es noch verbessern sollte, aber dann weiß man mit dieser Auskunft auch schon, wo genau man es verbessern sollte. Und also das ist was Gutes, es ist nichts Schlechtes.
Da sage ich nur, Mut zur Lücke. Alle Studierenden, die uns zuhören, wissen wahrscheinlich genau, wovon ich spreche. Spaß beiseite. Man kann nicht immer alles wissen, auch nicht als WissenschaftlerIn. Aber hey, jetzt haben wir genug über Wissen und Nichtwissen gesprochen.
Genau. In den vergangenen 2 Jahren hatten WissenschaftlerInnen und WissenschaftsjournalistInnen nämlich einen Riesenjob und haben ihn auch immer noch. Bestes Beispiel, die Corona-Krise. Unsere Frage ist jetzt, hatte die Corona-Kommunikation also auch einen Einfluss auf die Klimakommunikation?
Also die Corona-Krise hat sicherlich etwas verstärkt, was es in der Klimaberichterstattung auch schon gegeben hat, nämlich die Notwendigkeit oder dass viele eingesehen haben, dass man Fact-Checking machen muss, dass man überprüfen muss, was da so an Informationen durch die Medien, aber vor allem auch durch die sogenannten sozialen Medien rauscht und dass man falsche Behauptungen sehr schnell widerlegen muss. Das ist wirklich wichtig, das wusste man in der Klimaberichterstattung auch schon und da hat es solche Mechanismen auch alle schon gegeben. Also es ist sozusagen so, dass die Wissenschaftler in der Corona-Krise in so einem Schnellkurs das lernen mussten, wofür die KlimawissenschaftlerInnen sagen wir mal, Jahrzehnte fast schon Zeit hatten. Nichtsdestotrotz haben sie das natürlich toll gemacht und sie haben vieles innovativ auch gemacht. Aber dieses Widerlegen ist halt wirklich wichtig. Man muss es deswegen tun, weil es sich sonst die falsche Information festfrisst. Also sie wird in den Köpfen des Publikums dadurch immer wahrer, dass sie immer wieder wiederholt wird. Und deswegen muss man sehr schnell am Anfang schon versuchen, diesen Effekt zu stoppen, indem man widerlegt. Aber dabei muss man sagen, von einigen Gewohnheiten, die der Journalismus sonst hat und die auch eine wissenschaftliche Diskussion sonst hätte, Abschied nehmen. Also die wissenschaftliche Diskussion, die ist halt sozusagen rational und aufrichtig und man nimmt die Argumente des jeweiligen Gegenübers auf und versucht zu verstehen, ob man die richtig verstanden hat und dann widerlegt man sie, wenn man kann. Und im Journalismus fängt man einen Bericht an über eine Fehlinformation, dass man sagt zum Beispiel gestern in einer Talkshow hat der Politiker X oder die Lobbyistin Y dann die Behauptung Z aufgestellt. Also zum Beispiel hat sie gesagt, Impfstoffe wirken nicht oder er hat gesagt, Elektroautos schaden der Umwelt mehr als Verbrenner. Und wenn das der erste Satz des Artikels ist, dann ist man schon mal in diesem Gedankenrahmen gefangen. Da kommt man da nicht so wieder raus und hat das Publikum auch da reingebracht, wirklich in diesen Gedankenrahmen, indem man das wiederholt hat. So macht man einen Nachrichtenbeitrag, weil man den Aufhänger nennen muss. Aber bei der Widerlegung muss man sich mal klar machen, das ist eine andere journalistische Form. Und dann fängt man eben damit an zu sagen, Impfstoffe sind zu 95% darin wirksam, schwere Verläufe von Corona zu verhindern. Oder Elektroautos verbrauchen schon heute oder sind schon heute dafür verantwortlich, dass nur die Hälfte der Treibhausgase freigesetzt wird im Vergleich zu einem Verbrennerauto. Das ist sozusagen eine Wahrheit, die man anlasslos nennt. Und dann kann man die erklären und dann kann man irgendwann sagen, übrigens kursieren hier gerade Gerüchte, wonach das nicht so stimmte. Die werden aber verbreitet von einer Interessensgruppe und die benutzt dazu auch noch den rhetorischen Trick A. Also die greift sich irgendwelche unvollständigen Informationen heraus oder tut irgendwas anderes. Das kann man übrigens sozusagen fast als eine Impfung mit Fakten bezeichnen. Und das funktioniert sowohl in der Corona- als auch in der Klimakrise. Und das Wichtige auch noch dabei, sich klar zu machen, ist, wenn es so eine Behauptung Z gibt, dann hat die einen Framing, einen Bedeutungsrahmen. Da schwingen Assoziationen mit, lauter Dinge, die das Publikum hört, obwohl sie überhaupt nicht gesagt werden. Und wenn man das übernimmt als Journalistin und diesen Begriff weiterverwendet, dann verstärkt man auf jeden Fall diesen Frame. Selbst wenn man hinterher sagt, der ist falsch, ist der Frame trotzdem gestärkt worden. Das zeigen psychologische Experimente. Deswegen muss man da raus. Deswegen muss man seine ganze Widerlegung, seine ganze Antwort anders anfangen. Mit der eigenen Sprache, mit dem eigenen Frame, mit einer positiven Bekundung dessen, was wahr ist oder hilfsweise mit einer sofortigen Verneinung dessen, was falsch ist.
Okay, kurze Pause. Das klang super wichtig und vor allem bekannt.
Framing ist einfach mit der wichtigste Punkt in der Klimakommunikation. Das hat auch Sarah in unserer ersten Folge gesagt. Aber kommen wir nochmal auf das Thema Emotionalität versus Rationalität zurück.
Ja, die Wissenschaft kommuniziert rational. Wir Menschen hingegen handeln aber oftmals emotional und können oder wollen nicht immer rational entscheiden.
Ja, und kognitive Dissonanz, was wir ja auch schon in unseren vorherigen Folgen thematisiert haben. Remember? Aber trotzdem, was können wir da jetzt tun? Auch zum Beispiel bezogen auf Situationen mit meiner Familie und Onkel Werner beim Abendessen. Wie kann ich da selbstsicherer kommunizieren?
Wenn man sich da mit seiner Familie zusammensetzt, dann sind da ja auch immer emotionale Verknüpfungen und eine Vorgeschichte und sowas, die immer mitspielen. Ganz wichtig ist, glaube ich, dann, wenn man auf Anführungsstrichen Widerstand stößt, dass man Leuten erstmal zuhört. Das ist überhaupt generell ganz wichtig. Also vielleicht ist der erste Ratschlag, wenn man so ein Gespräch anfängt, dann soll man mit Fragen anfangen und nicht mit Antworten. Und wenn irgendjemand am Tisch sagt, das stimmt doch alles gar nicht mit dem Klimawandel oder solche Dinge verbreitet, dann sollte man nicht auf keinen Fall sagen, wie kannst du denn sowas sagen? Weißt du denn nicht, dass alles nicht stimmt? Dann hat man den anderen schon mal gleich düpiert oder beleidigt und man ist irgendwo in einem Keller der Kommunikation gelandet, aus dem man nicht mehr rausfindet. Besser wäre es dann, ganz offen zu fragen, wieso meinst du denn das, was du da jetzt gerade sagst, wo hast du das denn her? Und dann wird sich vielleicht ein Gespräch darüber ergeben, was die Quellen für diese Behauptung sind. Und dann kann man unter Umständen ja die Probleme nicht in den Intellekt des anderen hineinlegen, sondern in die Qualität der Quellen. Dann kann man dem anderen sagen, ja, wenn ich nur diese Quellen hätte, dann würde ich vielleicht zu der gleichen Ansicht kommen wie du. Aber es gibt noch andere Quellen. Hast du Lust, mit mir darüber zu reden? Soll ich dir was dazu erzählen? Aber wenn man es verallgemeinert, ist dieses mit Fragen anfangen, anstatt mit Antworten anfangen, ist sehr wichtig, dass man an der Person anknüpft, mit der man da gerade spricht, also an deren Werten, an deren Identität, das versucht, das rauszufinden und dann die Verbindung zur Klimakrise zu finden. Also vielleicht bedroht die ja irgendwas, was dieser Person nur besonders wichtig ist. Oder sie schränkt irgendeine Rolle ein, die diese Person im sozialen Gefüge hat.
Schwierig. Dahinter versteckt sich die sogenannte soziale Dissonanz. Einstellungen werden nicht nur innerlich versucht, konsistent zu halten, sondern auch in Abstimmung mit dem sozialen Umfeld.
Wir Menschen passen unsere Einstellungen aneinander an. Und Einstellungen sind, wie wir eben schon gelernt haben, eingebettet in ein soziales Netzwerk. Neue Impulse von außerhalb meiner Bubble haben es da schwierig.
Uff, du hast recht. Aber hey, mir hat das total geholfen, besser zu verstehen. Und Herr Schrader sieht das ähnlich.
Immer unterschiedliche Identitäten stehen im Vordergrund. Und das herauszuspüren, welche Identität jetzt gerade wichtig ist für jemanden und wie die Klimakrise und ihre Lösung diese Identität berühren, das ist ein wichtiges, aber auch schwieriges Thema. Dafür muss man sich auch Zeit nehmen.
Apropos Zeit, die nehmen wir uns jetzt und hören rein, was ihr bei der Klimakommunikation vermeiden solltet.
Wovor ich auch warnen möchte, ist irgendwie mit Angst oder Schuldgefühlen zu versuchen, also den Leuten schlechtes Gewissen zu machen. Das funktioniert fast nie, sondern es bringt Reaktanz, wie das die Sozialpsychologen nennen, oder Trotz, kann man auch sagen.
Angst und Schrecken zu verbreiten hat sich also nicht bewährt. Das haben wir nun wirklich gelernt. Aber was kann ich dann machen?
Man kann in so einem Gespräch die Co-Benefits betonen. Das sind positive Nebenwirkungen. Also ich tue was fürs Klima, aber gleichzeitig verbessere ich die Gesundheit. Oder ich verbessere gleichzeitig die unerträgliche Ungleichheit, sowohl in unserem Land als auch zwischen unserem Land und anderen Ländern irgendwo im globalen Süden. Und man kann in so einem Gespräch, wenn man irgendwo hingekommen ist, den jeweils anderen darum bitten, das doch nochmal zu wiederholen, was jetzt an Einsichten und Entschlüssen da war, mit eigenen Worten. Dann bindet sich diese Person ja auch daran, weil sie sich das selber sagen hört oder vielleicht sogar aufgeschrieben hat. Geht es nicht darum, dass man irgendeinen Vertrag hat, den man hinterher einklagen kann, aber dass so eine Person versucht ja, mit sich selbst konsistent zu bleiben und ein konsistentes Bild nach außen zu zeichnen. Und wenn man dann mal was ausgesprochen hat, dann versucht man ja auch daran, dabei zu bleiben.
Okay, wir sprechen gerade auf einer sehr individuellen Ebene. Menschen versuchen, ihr eigenes konsistentes Bild nach außen zu kommunizieren. Und viele finden sich im Dschungel der Klimakrise weder auf Seiten der Aktivisten noch der Leugner. Wir müssen also genau auf die Menschen dazwischen eingehen, um am meisten bewegen zu können.
Wir als KlimaaktivistInnen, oder bin Journalist, aber in dieser Frage eben auch ein Aktivist, weil ich das gerne möchte, dass wir das lösen, das Problem, sind auf der einen Seite und die schlimmsten Klimawandelleugner sind auf der anderen Seite. Dazwischen sind ganz viele andere Leute. Und wenn wir sozusagen immer nur von der einen Seite auf die andere Seite rüberballern oder schreien, dann schreien wir über die anderen hinweg. Und viel wichtiger wäre es, als die anderen auf der anderen Seite, unsere schlimmsten Gegner, zu bekehren oder zu uns rüberzuholen, dass sie endlich einsehen, dass sie endlich verstehen, was uns bewegt, wäre es, dass jeder auf diesem ganzen Spektrum einen Schritt auf uns zumacht. Da wird viel mehr erreicht und das kann man auch mit viel weniger Aufwand erreichen, weil die ganzen Leute in der Mitte, die fühlen sich nämlich inzwischen übergangen und ignoriert. Und wenn man sich mal mit denen beschäftigt, dann kann man, glaube ich, viel mehr erreichen, als wenn man sich abarbeitet an solchen Klimawandelleugnern.
Klimakommunikation ist wirklich eine Wissenschaft. Aber kommen wir mal zum Schluss. Du hast gerade super viele Infos auf die Ohren bekommen. Lass uns das mal kurz zusammenfassen.
Menschen handeln in den meisten Fällen nicht rational. Wenn ihr Klima kommuniziert, könnt ihr euch mehr darauf fokussieren, euren Gegenüber emotional anzusprechen und dabei positiv zu bleiben. Außerdem brauchen wir viel mehr positive Narrative in der Klimakommunikation. Genau das ist ja auch das, was wir hier bei Um Kopf und Kragen wollen, euch Hoffnung zu geben.
Ganz spannend fand ich auch den Tipp, in Diskussionen nicht mit abwehrenden Antworten, sondern mit Fragen zu reagieren.
Apropos Emotionen, mal Hand aufs Herz. Was war das für eine Reise voller Höhen und Tiefen?
Wir haben uns buchstäblich um Kopf und Kragen geredet.
Aber hey, am Ende stehen wir hier und haben Hoffnung. Und das Gute ist, das ist erst der Anfang. Das war Um Kopf und Kragen, der Podcast, der was Kommunizieren kommuniziert.
Eins ist klar, Kommunikation ist eine der schwierigsten und komplexesten Aufgaben in zwischenmenschlichen Beziehungen. Und damit auch in der Politik, den Medien und der Wissenschaft.
Uff, und das gepaart mit der Klimakrise, die unsere gesamte Welt und uns alle betrifft. Natürlich ist das erstmal eine monstermäßige Aufgabe.
Aber wir haben so viel dazu gelernt und ich glaube fest daran, dass es eine der Aufgaben ist, die wir gemeinsam bewältigen können.
Und hoffentlich geht es dir genauso.
Geh also weiter raus, bleibe mutig, rede mit anderen und sei dabei lieb zueinander. Und wenn du mal nicht weiter weißt, dann hör noch mal bei uns rein. Wir sind für dich da.
Okay, genug gesabbelt. Ganz viel Liebe geht raus, Garligrü, Janiklas, Lucy und unser Team.
Tschüss!